If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Hallo meine Damen und Herren, hier spricht der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ab dem 1. April dürfen Sie alle kiffen. Ich sage es noch einmal, alle dürfen am 1. April kiffen, was das Zeug hält, mit 25 Gramm Minimum Besitz. Bis es soweit ist, hören wir noch einmal nüchtern in die Gästekurve rein. Hier sind Matthias Esch und Christian Schiffer. Viel Spaß.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gästekurve, der Podcast. Und hier sind Ihre Gastgeber, Matthias Esch und Christian Schiffer, plus ein Gast, der jede Woche wechselt, damit es nicht immer derselbe Gast ist und die Leute sagen, haben wir letzte Woche schon gehört, Unverschämtheit, deshalb immer neu. So, ich habe zu viel erzählt, hier geht's jetzt los, viel Spaß.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Gästekurve, der Podcast. Eine kühne Annahme, dass unsere Hörer nüchtern sind, finde ich sehr interessant, diese Vermutung.
Das stimmt.
Also ja, ich kann da direkt mal, ich hoffe erstmal, es geht dir gut.
Mir geht's gut, ich bin auch sehr nüchtern. Ich bin, muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin wieder voll im Lauterbach-Fieber, weil ich habe gestern in der Mediathek eine Lanz-Folge geguckt, wo er so richtig ins Kreuzverhör genommen wurde für die Legalisierung, die ja jetzt dann kommt. Aber um ehrlich zu sein, es sind da so große Lücken irgendwie klar geworden. Das Thema ist einfach nicht richtig rund überlegt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann in der Praxis in Deutschland aussehen wird im April.
Lustig wahrscheinlich.
Ja. Sehr, sehr lustig, ob wir unsere Calls mit Leuten noch pünktlich haben werden, ob sich Menschen aus dem Freundeskreis komplett verändern oder auch komplett untertauchen. Ich bin super gespannt, was das Thema macht. Wie geht's dir denn? Du warst ja nicht so ganz gesund.
Ja, ach, aber das ist ja so. Vielen Dank, aber alles, mir geht's eigentlich wieder gut. Ist alles in Ordnung. Ich bin noch so ein bisschen.
Lebst noch.
Ich lebe noch. Und ich habe direkt, wo zum Thema, ob nüchtern unser Podcast gehört wird oder
ja.
nicht, eine schöne Nachricht, die ich am Anfang, bevor wir gleich unseren Gast reinholen,
ja.
Noch kurz vorlesen möchte. Die Postecke nennst du das ja immer. Unser Hörer Morten hat uns geschrieben, und zwar zu einer wirklich beachtlichen Uhrzeit, um 6.39 Uhr morgens.
Wow, okay.
Und hat ein Foto geschickt von einem Laufband und hat geschrieben, Bezug nehmend auf eure Folge, ich bin auch ein Sporthörer und höre euch beim Fitness. Da kann man sich mal im Studio richtig schön aufs Sofa setzen, einen Kaffee trinken und nach einer Stunde dann wieder loslegen. Also ich habe jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden aus der Nachricht, ob er das jetzt beim Sport hört, weil er hat ja ein Foto vom Laufband geschickt,
ja.
oder doch da auf dem Sofa. Aber uns ist es natürlich auch vollkommen egal. Treibt ja. gerne Sport, das finden wir sowieso immer gut.
Hauptsache fit.
Aber ja, Hauptsache fit und Hauptsache ihr hört uns, das freut uns sehr. Liebe Grüße, Morten. Schöner
Eindruck. Ganz, ganz liebe Grüße.
Eindruck. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt in die Vollen und wir haben ja heute zu unserer kleinen zu unserem kleinen 60. Geburtstag, den wir sozusagen haben.
Alles Gute, Matthias, gut siehst du aus.
Für danke. 60. Für 60 ist in Ordnung.
Gut gehalten,
ne?
Ja.
Ja, danke. Das kann ich nur zurückgeben, ja.
Oh.
Das, ja, das, das kommt vom Alkohol.
Absolut.
Wir reden heute viel zu viel über Alkohol.
Genau, und ab 1. April. Gar nicht. Und ab 1. April dann die Doppelwirkung, ne? Da kommt noch was dazu. Toll.
Also.
Ja, hohen Besuch heute.
Genau, einen ganz fantastischen Gast. Ich habe ja die Ehre seit September die Champions Week bei The Zone zu moderieren. Und da gibt es eine Rubrik von Sendung 1 an, die nennt sich die Hot Takes. Und der Mann, der die Hot Takes immer befüllt, und zwar sehr, sehr gut, der ist heute bei uns zu Gast. Und Schiffi, wie immer, ist es deine Aufgabe, ihn ehrenvoll zu begrüßen und reinzuholen in unsere illustre Runde.
Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Hier ist natürlich wieder unser NTV-Doku-Sprecher, um unseren Gast reinzuholen.
Sebastian Sepp Kneißl, Eintracht Frankfurt, FC Chelsea, Spielvereinigung Weiden. Sebastian hat die Top-Teams Europas von innen erlebt und kann ein Liedchen davon singen, wie Multimilliardäre den Fußball verschönern. Er stand mit der U19 und U20 für Deutschland auf dem Platz. Mit ersterer wurde er sogar Vize-Europameister. Sepp traute sich bereits als Streetworker auf Londons Straßen und unlängst sogar in den Kölner Keller. Wir fragen ihn heute, welcher Brennpunkt härter ist und noch vieles mehr. Hier ist Sebastian Sepp Kneißl!
Hallo!
Ja. Oh, um Gottes Willen, wo setze ich denn jetzt überall an bei diesem Intro? Es gibt so viele Punkte, worauf ich direkt schon eingehen kann. Also erstmal
sehr gut.
Freue ich mich, dabei zu sein. Gruß an Morten, der morgens um 6.30 Uhr einfach den Weg auch macht, um sich dann wieder im Gym hinzusetzen. Also es ist sensationell. Der hat die Brennpunkte, hast du schon angesprochen. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Hat das denn alles gestimmt?
Herzlich willkommen.
Das ist erstmal wichtig, was der Schiff wieder gesagt hat. Oder war da was falsch? Nee, alles richtig, ne?
Die wichtigsten Eckpunkte hat er rausgeschrieben. Das ist ja.
Sehr gut. Genau. Sehr, sehr gut. Ja, da waren viele Sachen. Ich habe mir ein Video von dir angesehen, wo du quasi deine Karriere, die ja auch viele, wirklich sehr viele Stationen hatte, wo du das mal zusammenfasst. Und das war so sehr Forrest Gump-artig, wo man sich gedacht hat, so, was hast du nicht gemacht? Also da ist so viel dabei, ja auch abseits vom Platz, auf Streetworker gehen wir bestimmt später noch ein. Da gibt's bestimmt auch noch ein paar Fragen, die sich ergeben. Meine allergrößte Frage ist natürlich, hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, die Frage, wie war's beim FC Chelsea? Wie kommt man sich vor, wenn man da das erste Mal aufläuft?
Also wenn ich über mein Leben spreche, dann spreche ich logischerweise gerne im Fußballjargon. Erste Lebenshalbzeit habe ich als Spieler verbracht. Und klar, der größte Name, der größte Faktor war natürlich dann der Wechsel im Jahr 2000 eben zum FC Chelsea. Und damals war es ja wirklich noch ein Mittelklasse-Verein. Ne? Also sehr undenkbar für alle, die danach irgendwie geboren wurden, die sich mit Fußball oder den FC Chelsea kennen. Ja. Überhaupt nicht groß auf der Fußballlandkarte. Und ich durfte die Entwicklung mitmachen von Normalo-Verein, also Trainingsgelände mit, es gab noch keine Double Glazing, hieß es damals, also die doppelten Glasscheiben gab es nicht, es war nur einfach Single Glazing und da waren auch Löcher drin in diesen Fenstern und es war echt arschkalt immer wieder am Trainingsgelände und es hatte aber diesen Charme. Ja, Tag 1, kann mich noch dran erinnern, ich laufe da rein und wusste gar nicht, wo ich hin sollte. Und auf einmal springt jemand auf meinen Rücken und reibt so mit den Fingerknochen dann oben auf dem Kopf entlang. Und ich wollte schon zum Schwinger ausholen, obwohl ich ja noch nie jemanden irgendwie geschlagen habe. Und wollte schon ausholen, weil es echt weh tat. Und dann war es Didier Deschamps.
Ah, so. Gut, dass du nicht gehauen hast.
Absolut. Schon mal gehört den Namen.
Ja, gut, dass du nicht kamst. Gute Frank Idee Le gewesen. Boeuf, die wären alle zu Hilfe gekommen. Und war natürlich ein Riesenpunkt. Ich als 17-jähriger Odenwälder, also wirklich vom Land dann in der großen Stadt, das hat echt viel Spaß gemacht. Und diese Entwicklung einfach mitzuerleben, natürlich auch der Kauf oder die Übernahme von Roman Abramowitsch, sehr surreal, könnt ihr alleine schon 3 Stunden drüber sprechen. Und natürlich in meiner letzten Saison bei Chelsea dann The Special One auch zu erleben, ne, die Vorbereitung mitzumachen. Für mich war klar, ich werde da kein Spiel in der ersten Mannschaft machen, da ist die Qualität einfach zu groß. Aber ich habe gerne mir Didier Drogba mal etwas näher auf dem Platz angeschaut, wusste aber, nach der Vorbereitung geht's dann für mich woanders hin.
Alles klar. Hast du Hast du eine Mourinho-Geschichte? Weil Matthias und ich, das können wir jetzt schon mal, glaube ich, zugeben, wir sind so kleine Fanboys.
Ja, es gibt doch dieses überragende Video, wo er erzählt, dass er mal Mario Balotelli, du kennst es bestimmt auch, trainiert hat und dann ihm mal in der Halbzeit gesagt hat, dass er darf auf gar keinen Fall eine zweite, zweite gelbe Karte kriegen.
Mario,
sagt,
Red card. No penalty, red card. Nothing. I just want to watch you play football.
Ja. After 1 minute, red card. Red card.
Also, es gibt natürlich diverse Situationen oder, und ja, Anekdoten, die man auch da wieder eine Stunde locker mit füllen könnte. Ich fand tatsächlich seine Präsenz im ersten Training extrem spannend, denn er hat sich ja zur Aufgabe gemacht, alle jungen Spieler auch mit reinzuholen, ja, zum Training, um alle kennenzulernen. Ich war eigentlich ausgeliehen vorher nach Schottland in die erste Liga, wollte dort auch bleiben. Und The Special One sagte, nee, komm mal wieder bitte zurück. Du warst ehemaliger Jugendnationalspieler. Ich habe da echt Lust drauf, dich mal für ein paar Wochen zu sehen. Und dann beim ersten Training, so, da waren halt, ja, ich würde mal sagen, so 30, 35 Spieler auf dem Platz, beziehungsweise auf zwei Plätzen verteilt. Und er kam mit einer Überzeugung auf diesen Platz. Klar, hat er gerade auch die Champions League gewonnen. Ja, da darfst du gerne machen. Mit Überzeugung kommen. Dass in diesem Kader von, aufgeblähten Kader von 35 Spielern, jeder Spieler das Gefühl hat, er ist der beste Spieler auf seiner Position weltweit.
Wow, okay.
Und das Schlimme ist, das hielt einfach komplett an, dieses Gefühl. Über Wochen, über Monate. Und das war auch gleichzeitig der Startschuss für meine jetzige Arbeit, unterbewusst. Also ich weiß noch, zwischen den Trainingseinheiten, John Terry, Frank Lampard, wir sind alle ins Hotel gefahren, die haben gepennt. Und ich habe dann da gesessen und habe alles aufgeschrieben. Was haben wir im Training gemacht? welche Übungen? Und wie wirkt er tatsächlich? Warum ist er so spannend? Ja, die anderen Geschichten lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen, aber das ist so die...
Schade, die wollen wir doch hören. Die
müssen alle erzählt werden.
Die nehmen wir mit. Ja, die war tatsächlich echt spannend, weil ich glaube, es wird so viel über ihn berichtet, auch lustige Dinge. Es ist einfach ein absoluter Welttrainer, der so erfolgreich war. Natürlich in den letzten Jahren auch diverse, skurrile Momente hatte, aber es ist ein unfassbar guter Trainer.
Man muss aber auch sagen, also du hast unter einem Welttrainer gespielt, aber für mich als gebürtigen Düsseldorfer ist es natürlich auch so, dass du auf einen absoluten Weltverein gespielt hast. Da kann José Mourinho natürlich komplett einpacken. Jetzt hast du auch mal für Fortuna Düsseldorf gespielt.
Ja.
Das muss ich offen gestehen. Wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt erst in der Recherche zu dieser Folge mit dir. Wenn ich das schon vorher gewusst hätte, das ist ja unglaublich. Wie war denn deine Zeit in Düsseldorf?
Es war leider nicht lange, waren nur 6 Monate, weil, also nach meiner Chelsea-Zeit, ich war während meiner Chelsea-Zeit kurz ausgeliehen, einmal 6 Monate Schottland, erste Liga, einmal Belgien, erste Liga und habe mich dann entschieden, nach Deutschland zu wechseln. Zweite Bundesliga, Wacker Burghausen. Mhm. Erste Saison lief super, haben auch, ich glaube, bis dato das beste Ergebnis in der Wacker-Geschichte eingefahren. 8. Platz, 2. Liga. Und zweite Saison war es dann, aus irgendeinem Grund habe ich nicht mehr so oft gespielt. Hab mir dann gedacht, was kannst du noch machen? Mag es nicht, auf dem Platz zu oder auf der Bank zu sitzen. Und dann kam Fortuna Düsseldorf. Damals noch Regionalliga, 3. Liga. Das war noch nicht die 3. Bundesliga, sondern dann war es noch
die Regionalliga. Ja, die gab es noch nicht, ja.
Genau. Unter dem legendären Trainer Uwe Weidemann.
Oh, wie stark. Da hast du ja mal einen richtig guten Ausgang.
Lumpi Lamperts war mein Kapitän.
Ach, cool.
Jens Langeneke, der ist auch, glaube ich, zweite Mannschaft. Oder,
ja. Oder, nee, der ist inzwischen, genau, ist der Arbeit, der im Nachwuchsleistungszentrum.
Nachwuchsleistungszentrum, und, genau, genau. Da, genau. Ja, war hinten drin. Es waren so viele tolle Spieler noch mit dabei. Hat echt Spaß gemacht. Die Zeit, ich habe fast schon da abgeschlossen mit Profifußball. Ich tituliere es trotzdem als Profifußball, weil der Verein so groß war. Auch wenn es offiziell keine Profiliga war. Ja. Ich wünsche mir schnellstmöglich die Fortuna zurück in die erste Liga, weil der Verein auf eigentlich so viel bietet, dass die Bundesliga auch braucht. Und ja, hoffen natürlich, dass es schnellstmöglich so passiert.
Ich habe aber eine ganz kurze Nachfrage nochmal dazu. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt, es gibt ja diese Netflix-Serie Sunderland Till I Die, ja. Kennt ihr bestimmt. Ja, ja, ja. Und ich habe hier vor ein paar Tagen völlig ausgeflippt vor Glück, weil ich gesehen habe, dass es über diese spannende Zeit, die der Verein jetzt auch gerade hinter sich hat oder in der er auch gerade ist, die sind ja wieder aufgestiegen vor 2 Jahren, Da geht es in der neuen Staffel um einen Spieler, der sehr oft ausgeliehen wird. Und der erzählt dann, dass das für den Spieler an sich sehr, also für ihn sehr schwierig ist einfach, weil es natürlich schwer ist, irgendwo anzukommen und so weiter. Das hat natürlich auch viele Nachteile mit sich. Ist dir das damals als Spieler auch so gegangen? Du hast ja auch viele Stationen gehabt, wo du gesagt hast, wo du nur kurz gewesen bist. Ich stelle mir es schwer vor.
Tatsächlich kommt es darauf an, wie du die Situation interpretierst. Und das ist gleichzeitig auch wieder ein kleiner Faktor, womit ich jetzt arbeite. Also ich arbeite tatsächlich mit Fußballern an diesen Themen, Thema Mindset. Und wie interpretiere ich sowas, solche Situationen? Natürlich sagst du, es ist schwer, weil ich muss in ein neues Umfeld. Ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Abläufe nicht. Wie soll ich schnellstmöglich da mich akklimatisieren und auch noch Leistung bringen? Ja, du hast ja dann wenig Zeit. Und das war bei meiner ersten Leihgeschichte. Ich war in Schottland und ganz ehrlich, die Schotten, ich liebe sie. Je nördlicher du kommst in Großbritannien, desto ich verstehe sie bis heute nicht. Ich sage immer, könnt ihr mir bitte schreiben, statt mich anrufen oder Sprachnachrichten zu schicken. Ja,
das ist einfacher. Konnten die deinen Namen richtig aussprechen?
Nein.
Das stelle ich mir auch schwierig vor. Dann.
Na, also seitdem heiße ich Sepp. Ja. Und
haben wir die Frage auch schon beantwortet.
Genau, sehr gut. Seitdem Sepp und Kneißl hieß damals Niesel. Ja, das haben sie es ausgesprochen. Und deshalb habe ich gesagt, komm, lass den Nachnamen weg, wir machen nur Sepp. und tatsächlich war meine erste Erfahrung mit diesem Leihgeschäft positiv. Und du musst offen sein dafür. Mein zweites Leihgeschäft tatsächlich, da wollte ich von Anfang an gar nicht hin, das in Belgien. Und entsprechend ist es auch gelaufen. Ja, also es war dann schon so, dass ich, ich glaube im 4. Training habe ich dem Trainer gesagt, dass mir das Training keinen Spaß macht und dann war auch klar, dass das Leihgeschäft ganz schnell wieder beendet wird.
Ja. Ja, klar. Dann habe ich noch, also auf jeden Fall eine Rückfrage persönlicher Natur. Ich wohne jetzt seit einem Jahr in der Nähe von Weiden, in der Oberpfalz. Oh, ja. Und da ist meine große Frage, SPVGG Weiden, wie hast du das entschieden?
Ja, ich saß in London und war damals ja Streetworker und habe gedacht, ich würde gerne wieder
Fußball spielen. Größte Fallhöhe, die es gibt.
Dann einen Dartpfeil geworfen, dann sind wir bei Weiden rausgekommen. Nein, natürlich nicht. Also es war
ich habe es kurz geglaubt, schade.
es war so, ich springe nochmal kurz zu Wacker Burghausen zurück. Ich habe nicht gespielt in der zweiten Saison. Gerne. Dann wurde auch der Trainer gewechselt. Markus Schupp wurde quasi freigestellt. Ein Interimstrainer hieß Gino Lettieri, der paar Jahre später in Weiden auf einmal Trainer war. Und wir haben den Kontakt immer gehalten und es war ja damals die Bayernliga, mit dem Ziel aufzusteigen. Und dann hat er mich kontaktiert und hat gesagt, du sitzt doch in London und was machst denn du? Dann habe ich gesagt, ich hätte auch wieder Lust zu kicken, so ein bisschen amateurmäßig, weil Profigeschäft war für mich abgehakt, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Im Alter von 25, glaube ich, war es. Ja. Und habe dann gesagt, ja, lass uns doch mal sprechen. Und dann hat mir das tatsächlich gefallen. War auch wiederum nur sehr kurz, weil
stark.
Es war so langweilig. Nicht die Gegend, sondern
das wir waren jetzt die nächste Frage
mit
gewesen.
Abstand Erster. Aber es war einfach klar, wir werden aufsteigen.
Also es lief zu gut.
Es lief so gut, dass ich dann gedacht habe, es ist ernst gemeint, es ist wirklich ernst gemeint. Dass ich gedacht habe, also das kann jetzt wirklich nicht Sinn der Sache sein. So, ich sitze jetzt hier rum. Ja, ich trainiere abends um 18 Uhr. Ich für diese Liga war es ganz gut bezahlt. Okay, aber nee, was kommt da jetzt alles? Ich muss mich doch auch mal mit dem Leben danach befassen. Und bin, Achtung, zum abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schweinfurt 05 gewechselt in dieser Liga. Okay.
Ja? Das ist unfassbar alles.
Starker Move.
Also, das ist wirklich nirgendwo so geschrieben oder dokumentiert. Also es steht halt drin, okay, die Station, aber ich bin vom Tabellenersten, wir hatten, glaube ich, 8-9 Punkte Vorsprung und ich bin zum abgeschlagenen Tabellenletzten gewechselt, weil mir dieses Projekt einfach mehr gefallen Geschichte. Hat.
Was für eine geile Geschichte. Hast du dann auch in Weiden gewohnt?
Ja, ich habe in Weiden gewohnt, ja. Also,
welche Straße?
Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
Also das ist, Matthias, Weiden musst du dir sehr, sehr gemütlich vorstellen. Da gibt es ein paar Amis, weil Grafenwöhr ist nicht weit. So, das ist so eine relativ große Airbase von der US Army. Das heißt, ja, du hast am Wochenende, gehört, ja. Am Wochenende fallen da die Amis ein und du hörst fast kein Deutsch. So, aber ansonsten ist da halt nicht viel los. Und von London nach Weiden, das hat mich fasziniert. Das musste ich nachfragen. Aber die Geschichte ist ja super.
Aber ist recht schnell erklärt, denn ich komme aus dem Odenwald, aus einem 600-Seelendörfchen. Und da ist es nur grün außenrum. Und deshalb habe ich mich in Weiden, was ich sag mal, die Lebensqualität betrifft, da habe ich mich deutlich wohler gefühlt als in London.
Aber da, also, da wollen wir jetzt natürlich, jetzt haben wir so einzelne Stationen von dir als Spieler mal rausgepickt und wollen natürlich im zweiten Teil gleich auch über das sprechen, was du jetzt machst.
Ja.
Trotzdem ist natürlich auch noch die Frage, die insgesamt dahinter steckt, du warst Fußballprofi, aber sagen wir mal so, es hat nicht so den super Durchbruch gegeben.
Trau ja, dich.
Du weißt, ich bin sehr höflich. warum ist der Weg so gewesen, wie er gewesen ist? Hast du vielleicht manchmal auch im Nachhinein, ich habe auch mal ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast im Nachhinein, ja, ich habe damals nicht die Einstellung zu den Dingen gehabt, wie ich sie jetzt habe. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, kann man. Mit der richtigen Einordnung dahinter. Also wenn man das so hört, würde man sagen, also war ein Lebemann, der hat einfach alles genossen und hat gar nicht 100% gegeben. Das habe ich damit nicht gemeint, sondern ich konnte mich mit dem System Profifußball nicht so identifizieren, dass ich gemerkt habe, es geht weg von diesem Sport, den ich so liebe, in ein Business.
Ja.
Und das wollte ich auffangen durch Flapsigkeit, ich habe nur Scherze gemacht, wenn ich nervös, ich war brutal nervös immer vor Spielen und habe das versucht zu kaschieren mit, ich bin der Clown, ich bin der Joker. Ja, war also sehr laut in der Kabine, immer gelacht, immer wieder Scherze gemacht, aber eigentlich wollte ich nur überspielen, dass ich brutal nervös bin. Ja, und der Klassiker an Momenten war immer mein erstes Spiel vor 50.000 Zuschauern und das war im Ibrox in Schottland, Glasgow Rangers. Und ich habe drei Tage zuvor gegen Celtic getroffen, unter der Woche zu Hause. Wir haben 2-1 verloren, ich wurde eingewechselt, habe ein Tor gemacht. Und dann war ich in der Startelf und habe an diesem Tag gedacht, wow, ich bin jetzt 20, 21, super, endlich bin ich angekommen auf dieser großen Bühne. 50.000 Zuschauer, ich freue mich. Und ich laufe in dieses Ibrox rein, wie man es kennt, vorher schönes Käffchen trinken, Platzbegehung, wieder in die Kabine, ziehst dich um, gehst raus zum Warmmachen. Und in Großbritannien sind vorher keine Zuschauer im Stadion. Die sind alle noch in den Pubs. Ja, ist ja klar, kein Alkohol in den Stadien. Müssen wir uns vorher noch 2-3 Pints reinlöten. Und nach dem Warm-up gehe ich halt rein und merke, okay, draußen tut sich etwas. Klar. Und in den großen Stadien ist es nicht so, dass der Schiedsrichter dann pfeift und die beiden Mannschaften kommen in den Kabinengang, sondern er ertönt eine kleine Sirene oder so ein Signal. Und ich weiß, okay, langsam, Trikot an, Schienbeinschoner ran und jetzt kommt es langsam. Und ich lehne mich so zurück an die Wand und will nochmal in mich gehen. Und auf einmal merke ich, wie es brutal laut wird und diese Wand fängt an zu vibrieren. Mein Rücken vibriert. Boah. Und ich bin auf einen Schlag wie paralysiert. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Meine Finger nicht mehr bewegen, das Einzige, was meine Augen links und rechts, und ich konnte mein Physio damals, der stand direkt vor mir, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und es hielt 30 Sekunden. Ich konnte nicht aufstehen, nichts.
Boah.
Und die haben mich alle ausgelacht. Mein Trainer hat mich ausgelacht, die Spieler haben mich ausgelacht.
Oh, guck mal hier, der Chelsea-Spieler, kann nicht mehr. Ja. Der Deutsche.
Genau, und das ist eigentlich genau das, ich bin damit nicht zurechtgekommen, mit diesem Leistungsdruck, mit diesem Erwartungsdruck auch, ja, hauptsächlich an mich selbst, aber auch gleichzeitig immer gefallen zu wollen und liefern zu müssen, denn Das muss man schon verstehen, dass die tiefere Message dahinter Fußballer sind wirklich ganz oft auf externe Aufmerksamkeit, auf externe Anerkennung programmiert von klein auf. Und das ist ein großes Thema. Ja. Und in dem Moment hat es mir gezeigt, hoppla, die Maschine da oben ist deutlich wichtiger, weil die steuert, was der Rest des Körpers macht. Und das war so eine Situation, die mich einfach geprägt hat. Ja, und muss auch sagen, an diesem Erwartungsdruck und diesem Leistungsdruck konnte ich nicht dieses Level erreichen, um mich dann oben festzubeißen.
Ich bin froh, dass
sehr ehrlich mal, beantwortet auf jeden Fall, ja.
Also super, super ehrlich, du kannst es saugut erzählen, also man ist in der Situation, wenn du das sagst mit der Wand und dass du wie so ein Kloß auf einmal hattest. Ich bin froh, dass so ein Thema mal auf den Tisch kommt, weil gerade als Zuschauer, wir gehen immer davon aus, die funktionieren wie Roboter, die Jungs. Wie so gut geölte Maschinen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und sich fragt, wie würde man selbst, wir alle kennen die Situation, du stehst in der Kneipe, jeder ist der beste Bundestrainer und dann geht's zum Elfmeterpunkt und nach dem verschossenen Elfer sagt irgend so ein 60-jähriger Hugo, ne, mit schwer Übergewicht, ich hätte den reingemacht.
Ja. So. Hugo vor allem.
Aber dass du auf Hugo gegangen bist, ist schon spannend.
Schiffer, Alter.
Oder? Hugo. Und ich denke mir jedes Mal, Hugo, wenn du zum Elfmeterpunkt gegangen wärst und 60.000 Menschen wären sich einig gewesen, dass du jetzt nicht triffst und lassen dich das auch spüren, dann hättest du dir und wir hätten uns in die Hose gemacht. Wir haben das Mindset nicht und das muss man, glaube ich, immer, du musst immer daran denken, wenn du einen Fußballer siehst, ist auch nur ein Mensch, kannst du auch runterbrechen auf Instinkte, auf Bedürfnisse und ja, das kann man alles schulen und schärfen und das machst du ja heute, ne? Du machst ja genau das mit Fußballern und mit Unternehmen auch,
genau.
Was ich auch sehr spannend finde. Ich finde das ganz großartig, dass wir diesen Aspekt mal beleuchten und jetzt nicht hier stehen lassen, so, das sind alles Übermenschen, mit denen macht das nichts.
Also, es freut mich natürlich, dass es auch genauso ankommt, wie ich es erzähle, weil ich fühle das wirklich. Absolut. Habe ich aber auch jahrelang erstmal nicht drüber gesprochen. Ja, also es war nicht so, dass ich dann sofort damit rausgehe, um Mitleid zu bekommen, sondern ich habe einen Weg gefunden, das auch zu kommunizieren und natürlich auch die Stärke zu haben, denn es ist eine Stärke, darüber zu sprechen und eben es nicht zu verschweigen.
Definitiv.
Und damit natürlich auch anderen Menschen zu helfen. So, und genau dieser Punkt ist ja auch in meiner jetzigen Tätigkeit als DAZN-Experte. Man kann mir vorwerfen, das weiß ich, dass ich nicht genügend Schlagzeilen produziere. Das weiß ich. Aber ganz ehrlich, das will ich gar nicht. Auf Kosten anderer Menschen, nur weil ich jetzt gerade einfach dieses eine Zitat haben möchte. Du hast es perfekt gesagt. Jeder Fußballer, jeder Trainer, jeder Schiedsrichter, jeder Offizielle ist ein Mensch. Und mir ist es, ich kenne dieses Gefühl, wenn du, ich sag jetzt mal, einfach ein Zitat über dich liest, das vielleicht auch aus dem Kontext gerissen wurde, aber, oder einfach nur, ah, da quatscht jetzt einfach jemand mal drüber. Ah, den muss man rausschmeißen. Das macht was mit dir als Mensch. Und da ich bringe es nicht übers Herz, das so zu kommunizieren. Ich mache es auf eine respektvolle Art und Weise und muss nicht in den Konflikt gehen, dass es ein Streitgespräch gibt, sondern ich wahre immer das Gesicht des anderen, dass er notfalls auch wieder zurückgehen kann, weil ich glaube, dass auf Dauer dadurch ein besseres Miteinander auch passiert.
Absolut gute, wichtige Punkte. Jetzt ist heute natürlich auch die Zeit weiter, ne, als damals. Ja. Wenn wir uns mal zurückerinnern an Sebastian Deißler, ne? Das waren Zeiten, da war, ich sag jetzt mal, Achtsamkeit, Awareness, Psychologie, das war alles noch nicht so selbstverständlich, wie es heute ist, oder auch die Hitzelsberger Geschichte und unter was für einem Druck der Mensch da funktioniert und gearbeitet und gespielt hat. Das ist ganz wichtig, dass man da heute irgendwie einen Raum für schafft. Also ja, genau. Sollte öfter Thema sein.
Sollte öfter Thema sein, ist es auch Gott sei Dank. Und wir machen dort Schritte und auch wirklich große Schritte. Also viele Spieler arbeiten an sich mittlerweile. Nicht jeder kommuniziert, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es muss erstmal das Angebot da sein. Ich hatte damals nicht das Angebot. Es ging einfach nicht. Es war kein Sportpsychologe bei einem Premier Leagueisten. Das war einfach kein Thema. So, funktioniere.
Ja, Wahnsinn. Auch völlig irre im Nachhinein, muss man mal sagen. Ne? Also jetzt ist es so total normal einfach, aber ja.
Genau. So, und wie präsentiere ich mich auch nach außen, dass es authentisch ist? Ja, ich komme aus Hessen, das hört man in vielen Phasen meiner Sprache. Bisschen. Ja. Und ich stehe jetzt aber auch dazu. Und vorher war es, Ich hatte immer das Gefühl, oh, ich bin nicht eloquent genug. Ja, stimmt, es gibt eloquentere Menschen auf dieser Erde. Aber ich bin ich und ich stehe dazu.
Ja.
So, das ist aber auch ein Prozess, den du als junger Spieler mit so viel Aufmerksamkeit, auch durch Social Media und der Möglichkeit, ja, dass du auch konfrontiert wirst, aber auch Lob einsammeln kannst, klar, ist nicht ganz so einfach. Also die müssen einen Prozess des Erwachsenwerdens durchmachen, der ja so unfassbar schnell geht, obwohl es noch fast gefühlt Kinder sind.
Unfassbar, genau das,
ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kommen ja jetzt auch nach und nach zu deiner Tätigkeit für DAZN und ich arbeite ja erst ein halbes Jahr, sind wir ja sozusagen Arbeitskollegen. Und ich hatte ja relativ schnell dann die Chance und die Möglichkeit, mal als Field Reporter zu arbeiten. Dann stehst du da im ausverkauften Stadion und das ist seine, ja. Also muss ich auch sagen, Schiffi, du weißt das, ich bin ja normalerweise relativ stumpf, was diese Dinge angeht und sag mir, ja, ich mach das einfach, ja, dann das funktioniert schon und das funktioniert auch immer. Ja. Das war echt der erste Job, den ich in diesem Bereich gemacht habe, wo ich auch nachhaltig auch vorher und nachher der mir richtig viel Respekt eingeflößt hat. Und zwar gar nicht so, weil du dann da stehst und das Stadion ausverkauft ist. Das wiederum finde ich, den Aspekt ist auch total irre. Das ist so ganz schnell nach 5 Minuten irgendwie so wie so normal irgendwie. Ja. Also ich finde, da stehst du einfach so und denkst so, also du kennst das ja, du guckst so in die Leute und denkst so, ja gut, die sind ja nicht wegen die hier. Die wollen Fußballspiel gucken. Das ist irgendwie nicht so ein Thema. Aber ich habe mir dann auch überlegt, wie wäre das jetzt, da zu stehen und zu spielen? Und da habe ich auch gedacht, boah, da habe ich einen heiden Respekt vor, weil ja jede Ballberührung, jeder Zentimeter kann ja inzwischen im modernen Fußball alles, irgendwie ein ausschlaggebender Fehler oder natürlich auch was Gutes sein.
Ja.
Und die ganze Situation an sich, muss ich auch sagen, also das muss ich ja schon noch mal ein paar Mal machen, um da die absolut finale Sicherheit zu bekommen. Das ist echt, also ich habe da wirklich auch Respekt vor, auch davor, dass das irgendwie jedes Wochenende dann ein bestimmtes Team macht und die Leute da einfach abliefern. Das ist nicht, es ist wesentlich schwerer, muss ich sagen, als ich das gedacht hätte, wohingegen andere Jobs, wo denken die Leute, es wäre viel schwieriger, als es eigentlich ist. Aber das muss ich echt sagen.
Ich habe da eine Frage.
Ja.
An beide von euch. Wie ist das mit dem Ton? Wenn du das vom Fernseher siehst, dann kriegst du ja den Ton aus den Geräten. Du kriegst ja den optimierten Ton.
Oh, da kann
Ton.
Ich schöne Anekdote erzählen.
Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, im Hintergrund, da ist ja schon der komplette Zirkus. Ne? Die Mannschaften laufen ein, die Mannschaftsaufstellung wird da rumgeschrien, die Leute flippen aus. Das heißt, ihr schreit euch ja im Kern, schreit ihr euch an.
Naja, also das
geht. Es kommt aber wie ein Gespräch beim Fernsehzuschauer an.
Weil das war so herrlich, als ich das erste Mal gemacht habe, hat vor Ort mich jemand gefragt, du kriegst ja so ein In-Ear, ob das auf beiden Seiten haben will. Und ich habe noch gedacht, aus anderen Interviewsituationen, die ich ja schon 100 Mal hatte, da nehme ich nur eine Seite, ist doch du gut, Amateur. Kann ich nur ein bisschen, absoluter Fehler, absoluter, riesengroßer
lachen,
Fehler.
Sepp,
das war auch noch mein erstes Interview, das war das mit Christian Streich. Ja, Schiffi kann Christian Streich exzellent nachmachen.
Ja, das große Problem beim Christian Streich ist ja, dass der gar nicht so laut schwätze tut.
Richtig.
Wie man glaubt.
Und ich habe die erste Frage gestellt und er hat ungefähr so geantwortet. Ich habe, glaube ich, irgendwas gefragt, Herr Streich hier, ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit Mainz 05. So, und er hat geantwortet und ich dachte so, ich verstehe gar nichts.
Bitte?
Also, was hat der Mann gerade gesagt? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Und dann hast du aber noch die Regie auf dem Ohr. Es war in dem Fall der Kollege Schalli, der irgendwie gesagt hat, noch eine Frage, noch zwei Fragen, keine Ahnung, irgendwie irgendwas. Und ich habe gedacht, das mache ich nie wieder, nur ein so ein Ding ins Ohr zu tun, Katastrophe. Und wenn man aber beide hat, selbst das wirst du auch bestätigen, dann schreibt man eigentlich nicht so, ne? Dann redest du eigentlich ganz normal.
Also ich habe auch immer, beide drin, auch nach dem Spiel, wenn ja wirklich Ruhe ist und die Gesprächspartner kommen, weil die meisten Zuschauer sind ja schon aus dem Stadion raus und ich habe trotzdem beide drin, weil ich wirklich auf Nummer sicher gehen will. Es passiert ja auch mal, dass dann das eine Ohr ausfällt.
Ja,
dass es einen technischen Fehler mal geben kann. Und dann ist hoffentlich das zweite noch mit drin. Also da gehe ich immer auf Nummer sicher, von Anfang an.
Ja, so war ich nicht. Ich bin eher so der risky Typ, aber war ein Fehler.
Aber das stimmt, je besser du alle Gesprächspartner hast, desto ruhiger bist du natürlich auch und strahlst das auch nach außen. Also das ist ist schon, also mir ist auch einmal, ist mir der Ton abgerauscht und ich habe halt gar nichts mehr gehört.
Gott. Ja, ist mir auch schon passiert.
Und ja, was machst du denn dann? Dann musst du Lippen lesen, ja, oder du fängst es halt charmant on air auf.
Ich hatte ein schönes Interview dann mit Rocco Reitz. Er hat vier Antworten gegeben, ich habe keine gehört. Weil dann habe ich dann den Ton rausgemacht, aber da war es dann noch so laut, dass ich deswegen dann nichts gehört habe. Ja. Ja. Und dann stellst halt deine Fragen und dann hoffst du so von der Mimik her, dass das ungefähr so hinkommt. Das ist schon crazy.
Ja, das habe ich mitbekommen, habe gefragt, was machst du da?
Der redet gar kein Englisch, Matthias. Was macht der denn da? Das ist ja völlig falsch.
Großartig.
Ja, schön. Jetzt ist ein guter Moment, Schiffi, Entschuldigung. Ja. Habe ich gelernt in diesem Podcast. Immer wenn die Stimmung richtig gut ist, machen wir Werbung.
Ich hätte noch eine kurze Frage vorher. Wünscht man sich als Field-Reporter einfach, dass das ohne Holperer und ohne Probleme vor sich geht und zu Ende geht? Oder hofft man auf eine kontroverse Antwort, die dann vielleicht auch irgendwo aufgegriffen wird? Also ist euch lieber?
Ich habe es ja erst, deswegen, ich kann ganz schnell antworten, ich habe es ja erst ein paar Mal gemacht. Da habe ich natürlich gehofft, dass das alles irgendwie unfallfrei über die Bühne geht. Das hat auch alles soweit ganz gut geklappt. Aber ja, ich kann mir vorstellen, also ich habe auch Bock, das noch mehr zu machen, weil das ist wirklich, das hatte ich noch nie mit im Job. Ich finde, das wirst du bestätigen können, Sepp, das ist ein richtiger Learning-by-Doing-Job, glaube ich. Ne? Also du musst da einfach reinwachsen und Erfahrungen sammeln und weil es gibt einfach so viel, was gleichzeitig stattfindet. Du bist ja eigentlich, ist ja das Gehirn am Anfang so richtig überflutet an Informationen und dann musst du dich ja erstmal so, aber das fand ich von Anfang an, muss ich auch sagen, gut, wie du das gemacht hast, wie du es vorhin auch gesagt hast. Man hat das Gefühl, du stellst schon kritische Nachfragen, aber du gibst dem anderen auch ein gutes Gefühl, wenn ich das sehe, dass der, da stehen ja auch manchmal ganz schöne Hitzköpfe, gerade auch so nach 90 gespielten Minuten, dass die dann nicht denken, oh, jetzt geht's hier richtig irgendwie, der will mir jetzt so an Karren pinkeln.
Ja, und vor allen Dingen ist es, wir müssen ja die unterschiedlichen Rollen sehen. Also wenn du jetzt als Field Reporter da bist oder ich als Experte, auf der einen Seite ist es natürlich für mich als Experte einfacher, weil ich von den Gesprächspartnern erstmal auf Augenhöhe fast gesehen werde. Dann kommen immer die Sprüche von, ja, du weißt ja, wie es ist. Ja. Nee, ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe nicht Bundesliga gespielt. Ja, aber sie sehen das halt so, okay, du warst Profi, du kennst die Mechanismen dahinter. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise bin ich akzeptiert. Ich war einmal tatsächlich, viermal, Field Reporter und habe die Fragen gestellt.
Wirklich?
Das war ein Projekt vor 4-5 Jahren mal, kläglich gescheitert, logischerweise. Ja, ich bin es gewohnt, Antworten zu liefern und keine Fragen zu stellen.
Ja, so, ja das ist ein ganz anderer Job. Das ist echt schwer.
Großer Unterschied, klar.
Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, Ralf Rangnick wird es mir nachsehen, wenn ich das jetzt erzähle. Das war damals RB Leipzig, war in der Europa League bei Celtic und ich war dort Field Reporter und habe das Spiel ja verfolgt aus Expertensicht und dachte so, ja, nach 60 Minuten war ein Bruch im Spiel und möchte ihn das fragen. Nach dem Spiel, ja, wie war's, was haben Sie gesehen? Ja, so nach 60 Minuten gab es ja einen Bruch, woran machen Sie das fest? Fand ich, war eine Frage, die war fair. Ich habe keinen Bruch gesehen. Ja, was soll ich jetzt machen?
Das sind diese Momente, ne?
So, dann denkst du, ja, okay. Also ich glaube, wenn ich das jetzt aus Expertensicht gesagt hätte, hätte er etwas anders geantwortet.
Ja.
Ne? So, und es gab auch ein paar Wochen später gab es genau diesen Vergleich. Da haben wir dann nebeneinander gestanden, ich in der Expertenrolle, es war ein ganz anderes Gespräch. Also ich glaube, dass das nicht bewusst, sondern unterbewusst einfach drin ist in vielen Profisportlern.
Das finde ich interessant.
Das ist, wenn man das weiß, dann ist es anders damit umzugehen. Da kann ich zumindest anders mit umgehen, denn ich sehe mich auch nicht wirklich als Experte, sondern ich sehe mich so als Bindeglied, ich bin der Verbindungsspieler, so nenne ich es immer. Ja, das ist ja die neue moderne Begriff. Zwischen den eigentlichen Experten, den Fußballlehrern und den Spielern, die ja dieses Spiel auf allerhöchstem Niveau betreiben, und dem Zuschauer, der sich die ganze Woche eben in seinem Kreis bewegt. Und ich bin jetzt derjenige, der das von oben übersetzt und von unten die Message an die nach oben gibt. Das ist meine Rolle, so interpretiere ich sie. Also ich werde niemals einem Trainer sagen, ja, den hättest du doch so und so aufstellen müssen. Woher denn? Ich kenne doch gar nicht, wie es in der Trainingswoche war.
Ja, weil du kein Hugo bist.
Weil ich kein Hugo bin.
So ist es. So. Weil du kein Hugo bist. So.
Genau.
Finde ich gut.
Jawohl.
Das ist ein schöner Folgentitel. Weil du kein Hugo bist. Die Folge 60, weil du kein Hugo bist, mit Sepp Kneißl, geht jetzt mal ganz kurz in. Geht mal ganz kurz in die Werbung. Wir sind gleich wieder für euch da. So, jetzt, ich trinke mal. Und da sind wir auch schon wieder und haben uns gute Produkte von der Apothekenumschau empfehlen lassen. Das ist ja, ich, Schiffi, ich habe das Gefühl, ich bin gerade in so einer Lebensphase. Das liegt natürlich an meiner bezaubernden kleinen Tochter, die gerne mal aus der Kita auch solche Dinge mit nach Hause bringt.
So, ja. Nickt schon. Abenteuerliche Viren, ne?
Ja, abenteuerliche Viren. Das ist gut. Ich überlege seit langem, dass ich auch mal ein zweites Standbein neben dem Sport aufmache. Vielleicht mache ich mal so einen Gesundheitspodcast. Abenteuerliche
Viren. Abenteuerliche Viren mit Matthias Esch. Heute Krupphusten.
Ja, die Sache ist aber, dass man auch überhaupt, das ist auch der erste Podcast zu dem Thema, in dem man gar nichts lernt. Es wird einfach nur 60 Minuten lang erzähle ich
einfach
nur.
Hallo, hier ist Matthias, ich habe Scharnach.
Das kannst du machen, das ist sehr gut.
Ich erzähle einfach nur das, was ich mal so mitbekommen habe von Krankheiten. Ja, toll.
Modul, kannst du machen.
Wir können jetzt hier aber passenderweise weiter über das Thema Gesundheit sprechen, aber eher über das Thema mentale Gesundheit. Yes. Und natürlich auch über den Bereich Coaching. Denn Sepp, das ist ja auch was du machst. Wir kennen dich in erster Linie in deiner Rolle als DAZN-Experte. Da sieht man dich regelmäßig im Fernsehen. Das ist ja auch immer, die Leute sind ja auch immer geil, ne? Das, was man im Fernsehen sieht, das wird er wohl machen. Ich denke nicht, dass er noch was anderes macht. Weil soll der mal die Zeit nehmen?
Der wartet auf der Bank, bis er ans Mikro geholt wird.
Außerdem wird er jetzt...
Was macht er nicht?
Das wird ihn so reich machen, da kann er bestimmt nichts anderes mehr von machen.
Ich sag dir, ganz reich.
Ja, also du gibst, das habe ich bei Instagram auch regelmäßig schon bei dir gesehen, du gibst auch Coachings. Erklär mal bitte, bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage, am besten selbst, wie das so abläuft.
Gut, Matthias, gut.
Gut, boah, ich gerade noch die Kurve bekommen.
Ganz knapper
Ausfall. Hab gelernt als Field Reporter bei der Zone.
Ja, tatsächlich ist das Feld, das mich extrem umtreibt, weil ich gemerkt habe, über die Erfahrungen, die ich ja gesammelt habe, eben in diesem schon ambitionierten Jugendbereich, wie welche Mechanismen greifen da. Ab einem gewissen Bereich ist es eben nicht mehr die Leistung immer zu 100%, die dazu, die wirklich ausschlaggebend ist, ob du spielst oder nicht. Und dann eben mit dem Fußball umzugehen und eben sich auch damit zu beschäftigen, wer bin ich denn eigentlich? Denn die meisten Fußballer, wenn sie von klein auf logischerweise immer trainieren, sie definieren sich zum Großteil fast schon komplett über den Fußball. Und wenn sie dann diese Rolle eben nicht schaffen, sei es im Jugendbereich, kurz NLZ, kurz vom Profi-Dasein oder eben auch während der Karriere, dass sie einen Karriereknick haben, auch danach, da stirbt ein Teil von dir. Und ich formuliere es bewusst so. Da stirbt ein Teil. Denn du weißt nicht, was du dann machen sollst. Ganz, ganz viele haben danach ein Thema, okay, wie geht's denn weiter? Und dann kommt diese Panik. Und genau das habe ich als Ansatz genommen. Ich hatte Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann von Weiden nach Schweinfurt eben gegangen bin, habe ich meine Lebenshalbzeit eingeleitet. Da wurde ich dann vom Hauptsponsor gefragt, hast du eine Ausbildung? Ich so, nein, mit 26 hat er gesagt, es gibt keinen, der bei mir Fußball spielt, ohne eine Ausbildung. Sofort hier reinmarschieren. Kannst dir aussuchen, was du haben möchtest.
Oh, ganz, ganz, ganz guter Punkt. Ne?
Ganz, ganz lieben Gruß an Markus Wolf, der wirklich das auch ermöglicht hat. Großen Außenhandelskaufmann-Lehre dann abgeschlossen. Mich auch wohlgefühlt darin, am Anfang. Und ja, das ist extrem wichtig. Dennoch geht es ja darum, sich erstmal selbst kennenzulernen. Ja, und damit umzugehen, was ist denn überhaupt im Leben und wie können wir gewisse Dinge beeinflussen. Und über diverse Stationen, erst Mentaltraining, dann trotzdem aber Performance-Training auf dem Platz, habe ich gemerkt, dass nicht nur der Inhalt ist mir gar nicht so wichtig. Die Jungs sind alle auf diesem Level, weil sie eine gewisse Fähigkeit haben. Mhm. So. Aber wie gehe ich mit Dingen um und wie präsentiere ich mich auch authentisch anhand meiner Werte, wenn ich weiß, wer ich bin. Ja? Und damit hast du ja auch ein Profil. Also ich mag diese 0815 Interviews nicht. Alle sagen es das Gleiche, immer die Floskeln. Das ja, müssen die sich anhören. Das müssen sie sich anhören, weil sie nicht die Fähigkeit haben, sich anders auszudrücken. Und das ist mein Ansatzpunkt. Ich gebe durch die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken können, wie sie denken können, eine Sicherheit, einfach noch gefestigter im Leben zu stehen. Achtung, und jetzt habe ich eine super Wortkreation erfunden, denn da war ich bin null kreativ. Und das ist mir irgendwann zugeflogen. Ich möchte, dass alle gewinnen. Ja, also ich habe es satt, gegen Menschen zu gewinnen im Fußball. Deshalb habe ich auch aufgehört, Fußball zu spielen. Sondern ich will mit Menschen gewinnen. Ich will Win-Win-Situationen schaffen und ich möchte beeinflussen. So, jetzt denke ich doch auch modern, trotz meiner 41 Jahre und bin im Jugendjargon mit drin. Ja, ich bin der Winfluencer.
Das macht okay, Sinn. Chapeau, chapeau.
Ja. Das hätte von dir kommen können, Chevy.
So. Also der Wortspieler in mir, der jubelt. Das ist tatsächlich, das hört man, das hat man jetzt nicht irgendwie schon 80 Mal gehört. Das ist ziemlich gut.
So, also ich wirklich. Du kannst deine Leistung beeinflussen durch logischerweise die lösungsorientierte Strategien und damit aber auch, wie ich denke, wie ich rede, ja, wie ich nach außen kommuniziere. Und das ist mir extrem wichtig. Mittlerweile, das ist ganz komisch, erst habe ich mit Jugendspielern angefangen, mittlerweile sind Bundesligaspieler dazugekommen, es sind Champions-League-Spieler dabei, es sind Trainer und Schiedsrichter dabei und seit ein paar Monaten auch Unternehmen.
Ja, das habe ich mal gesehen, dass auch Unternehmer.
Das finde ich auch spannend. Ja.
Also man kennt es ja klassisch, was können die aus der Wirtschaft mitnehmen vom Sport? Ja, okay, manche Dinge sind berechtigt, manche eben nicht. Da geht es halt auch darum, kann ich meinen Vortrag verkaufen? Ja. Und ich versuche wirklich übergreifende Dinge, also alles, was ich irgendwie lehre oder mitgebe, kannst du in der Familie anwenden, kannst du für dich anwenden, kannst du im Beruf anwenden, kannst du im Sport anwenden. Also überall. Hörst dir an, was dir taugt, nimmst du mit, was nicht, halt nicht.
Naja, ein gutes Mindset, das darf man ja auch nicht unterschätzen, das nimmst du ja als Mensch überall mit hin. Du hörst ja als Fußballer auf dem Platz nicht auf. Du gehst ja nicht duschen nach dem Spiel und bist dann ein komplett anderer Mensch. Es ist halt ein Teil deines Lebens, ist dann pausiert dann, wenn du nicht mehr spielst, aber du nimmst ja deinen Kopf überall mit hin. Von daher finde ich das mehr als gut, das so zu machen.
Absolut. Und deshalb ist diese Halbzeit, meine zweite Lebenshalbzeit, eben als Trainer und Coach, die wird deutlich länger als die Spieler. Ja, das war so beim F-Jugend-Bambini-Spielzeit erste Halbzeit. Und dann jetzt kommt eben die lange Halbzeit. Ich freue mich sehr drauf, weil ich auch merke, dass es angenommen wird. Ja, also ich diene im ersten Schritt als externer Ansprechpartner. Du kannst mal loslassen, ohne beurteilt, verurteilt zu werden. Sag mal, bei einem Fußballer hast du dann
ganz
Schiss.
Richtig.
Genau. Als Fußballer hast du Schiss, wenn ich das dem Trainer sage, der ja immer sagt, die Tür ist offen. Ja. Und du sagst dem Trainer, ich komme gerade mit dem Druck nicht klar. Ja, guess what? Du wirst wahrscheinlich nächste Woche nicht in der Startelf stehen. Du hast da Angst.
Das ist wie wenn der Beschwerdekasten neben dem Chefbüro hängt, dann wunder dich mal, wie wenig Mitarbeiter da irgendwas reinschmeißen.
Schöner Vergleich.
Genauso.
Ist genau der Punkt.
Genauso. Ja, und wenn du zum Berater gehst, dann denkt der Berater auch gleich, müssen wir einen Vereinswechsel einstreuen. Ja, wenn du mit den Eltern sprichst, die machen sich gleich Sorgen um ihren Sohn oder Tochter.
Ja.
Ach, bei der Partnerin oder Partner, da ist dann sofort, ist unser Leben irgendwie in Gefahr, die Existenz und Ängste. Und bei mir kannst du erstmal loslassen. Lass erstmal raus. So, und dann gucken wir.
Ja. Jetzt müssen wir, wo wir sozusagen so inhaltlich gut unterwegs sind, natürlich unserem Ruf auch gerecht werden und noch ein paar Quatschfragen stellen.
Sehr gerne.
Ich jetzt hier nicht hier entlassen, ja. Also wir haben einen Ruf zu verlieren. Uns gibt es seit 60 Folgen. Ich glaube ungefähr 55 davon haben die Menschen mit großen Kopfschmerzen hinterlassen, wenn sie morgens um 6.39 Uhr völlig ermattet im Fitnessstudio auf dem Sofa sitzen und zwar nicht vom Training.
Was labern die da wieder?
Ich habe wieder eine Folge Gästekurve. Das Training fürs Gehirn sozusagen. So, deswegen haben wir noch zwei, drei Themenkomplexe, die wir mit dir klären. Die den ersten schicke ich dir, das ist ganz einfach, schicke ich dir jetzt schon mal als Frage voraus. Du kannst es aber am Schluss beantworten oder kannst es so sozusagen zwischenspeichern. Wir haben eine Playlist zu diesem Podcast. Das ist die sogenannte Gästekurven-Schlager-Playlist. Du musst aber keinen Schlager da drin, also etwas verwirrend. Und du kannst irgendeinen Song, ist völlig egal, ob der was mit Fußball zu tun hat oder nicht, dir schon mal überlegen bis zum Ende dieser Folge. Du kannst auch zwei nehmen. Die du, aber so wie du guckst, wird überlegst du.
Das wird ein bisschen länger dauern.
Ja, ist kein Problem. Irgendeinen Song kannst du gerne da draufpacken. Das parken wir jetzt mal zwischen diese Frage und gehen jetzt auf eine Erfahrung, die du gemacht hast in Köln. In Köln Erfahrungen sammeln ist für mich als Düsseldorfer sowieso schon immer schwierig, aber du warst im Kölner Keller, es gibt da quasi nur einen, glaube ich, in dem VAR-Keller als Experte und hast dir das mal angeguckt. Wie war das?
Oh ja.
Ich war tatsächlich zweimal da. So.
Stimmt.
Das erste Mal, aber dann, letztes Jahr im
jetzt
März.
Jetzt sind wir gespannt.
Genau, letztes Jahr das erste Mal im März. Und auf Einladung von
Dr. Jürgen Rees. Das wusste ich doch nicht. Ja.
Der eben Leiter Technologie und Weiterentwicklung bei den Schiedsrichtern auch ist. Und
Bruder von Jürgen Dreves. Ich weiß, er ist auch anders. Ich weiß.
Und als Background-Info, wir laufen uns ab und zu über den Weg, denn unsere Kinder gehen gemeinsam zur Schule, also nicht in dieselbe Klasse, sind unterschiedliche Altersklassen, aber da ist man sich eben ein, zwei Mal über den Weg gelaufen und ach, irgendwie kennen wir uns doch so ein bisschen über den Fernsehen und haben da mal drüber gesprochen und sagte, hättest du mal Lust, da vorbeizuschauen, nur auch um zu erkennen, wie wird denn da gearbeitet und damit ich ein besseres Bild davon habe. Ich bin grundsätzlich ja pro Schiedsrichter und ich bin auch pro VAR und war natürlich dankbar dafür, dass ich mir das erstmal anschauen konnte. Und im ersten Besuch war ich nur im Hintergrund und habe das mitbekommen, wie dann so gleichzeitig, wenn da mal so vier, fünf Spiele gleichzeitig auch passieren, wie da kommuniziert wird. Und es ist wirklich im Keller. Also wir sprechen hier von Keller.
Es ist ein physischer Keller.
Es ist ein physischer Keller, RTL, aber jetzt halt auch. Also er ist deutlich aufgeräumter als mein Keller. Ja,
das ist geil, so alte Stereoanlagen, altes Mountainbike noch.
Es ist hochmodern. Es hat auch einen spannenden Hintergrund, warum es im Keller ist. Denn sollten irgendwo Fenster sein, Thema Lichteinstrahlung, Sonneneinstrahlung, ist die Linie dann so erkennbar. Also es ist
Gott, das, oh mein Gott, Sinn. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
So, und deshalb, das macht total Sinn.
Genau, man macht sich ja so darüber lustig und ist auch absolut, da machen sie sich ja selber drüber lustig, aber der Hintergrund ist schon ernst und das finde ich auch super. Ja. Und genau das zieht sich eigentlich durch diesen Raum. Es ist hochprofessionell, da gibt es verschiedene Workstations, nennt sich das. Das sind dann die verschiedenen, werden die verschiedenen Spiele logischerweise abgearbeitet. Und es sind 4 Sitzplätze pro Workstation. In der Bundesliga sind das dann eben der VA, also der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter plus sein Assistent und 2 Operator nennen die sich, die die ganzen Kameraeinstellungen verwalten und dann durch kurzes Kommando vom VA, ja, gib mir die Kamera, jetzt das, bitte größer machen und, dass der beste Blick auf den Bildschirm des VAs kommt. Also wirklich, es wird schnell gearbeitet, es wird präzise gearbeitet, es ist eine, was mir wichtig ist, eine schnelle, klare Kommunikation. Heute hole ich aus, aber normalerweise sind mir kurze, schnelle Kommandos eben lieb. Das passiert wirklich auf allerhöchstem Niveau. Das habe ich erstmal kennengelernt. Dann haben wir uns ausgetauscht zu verschiedenen Themen und irgendwann kam Dr. Jochen Dresner und hat gesagt, willst du dir das mal etwas näher anschauen? Und da wurde ich selbst nervös. Ja, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ja ein Bereich, der ist untouched. Da war vorher
niemand. Da war ja quasi noch nie jemand.
Ja. Genau. Und es hat ja große Wellen geschlagen im November, als es dann, der erste Ex-Profi entscheidet mit. Nein, das war von vornherein klar. Ich entscheide 0,0 mit, denn es gibt die IFAB. Ja, es gibt eine gewisse Regel, das muss angemeldet werden, das muss abgesprochen werden. Und vor allen Dingen wäre das ja in meinen Augen Wettbewerbsverzerrung, wenn bei einem Spiel jemand sitzt, der mitentscheidet und bei einem anderen Spiel eben nicht.
Stimmt.
Ja, also da hat auch nie jemand irgendwie dran gezweifelt oder beziehungsweise hatte diese Idee. ja, in dem Fall. Und wir haben das dann so gemacht, dass ich aber trotzdem dabei sitze, also wirklich an einer Workstation, habe die Kopfhörer auf, ich habe keine Sprechverbindung zum VA, ich höre aber alles. Und wir tauschen uns vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel aus. Natürlich zu den Situationen, die passiert sind, aber nicht im Live. Ich habe mich sogar komplett zurückgehalten, als es ein, zwei strittige Situationen gab und der Schiedsrichter auf dem Feld plus VA miteinander kommuniziert haben. Und ich habe versucht, noch nicht mal irgendwie den Kopf zu schütteln oder irgendwie eine Info zu senden, dass der VA vielleicht denken könnte, ich möchte es beeinflussen. Oder mal rübergeschaut oder so. Also wirklich einfach nur einen starren Blick auf den Bildschirm, ohne eine Miene zu verziehen, weil ich auch keinen Fehler machen wollte.
Ja, klar.
Und wie gesagt, das war ein riesengroßes Thema. Ich bin auch der erste Ex-Profi, der an einer Workstation so nah mit dabei war. Bin ich schon stolz drauf. Ja, das ist ja
Pionierleistung.
Ja, klar. Findest du denn insgesamt, ich finde ja, ich sehe das auch oft jetzt bei dieser, ist zwar ein ganz anderes Thema, aber auch da ist ja so ein bisschen der Schlüssel, das Thema Kommunikation. Haben Schiffi und ich im Podcast auch schon groß drüber geredet. Wenn es jetzt um die Fanproteste ging und das, was Hans-Joachim Watzke davor hat und so, da finde ich immer, ich kann beide Seiten total gut verstehen, aber es wird einfach nicht gut miteinander irgendwie kommuniziert, sodass irgendwie alle Seiten sich abgeholt fühlen. Ein bisschen das ähnliche Problem sehe ich auch immer mit dem Videoschiri, weil wenn man also du hast das ja jetzt mal wirklich aus nächster Nähe gesehen und du sagst ja erstmal, dass da sehr gut gearbeitet wird, aber diese Arbeit siehst du ja als TV-Zuschauer quasi gar nicht. Du siehst einmal diese Kamera da rein, aber es wird ja jetzt auch demnächst geändert, dass das transparenter dargestellt wird, wie die Kommunikation zwischen Schiris und Videoschiri ist. Und das ist doch bitter nötig, oder? Weil als TV-Zuschauer und noch viel schlimmer als Fan im Stadion wirst du ja immer noch einfach nicht genug abgeholt. Ob die Entscheidungen dann am Ende richtig sind oder nicht, wird ja fast zweitrangig.
Also wie schnell dort unten kommuniziert wird, wie gesagt, das hört man ja leider Gottes bis dato nicht. Ja, wie klar. Und ich finde auch gar nicht, dass es so transparent gemacht werden muss. Weil auch was in einer Kabine passiert, das müssen die Zuschauer nicht wissen. Das ist einfach, es muss immer noch einen geschützten Bereich geben, in dem vielleicht auch mal Worte fallen, die in unserem, also als Spieler in der Kabine oder auch unter den Schiedsrichtern, die fallen, weil wir das gewohnt sind. Das sind auch mal Schimpfworte dabei. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, da darf sich, soll sich auch kein, weil das bietet wieder Angriffsfläche. Das will ich vermeiden. Was ich allerdings auch als Input mitgegeben habe, ist, ich möchte nicht nur die Entscheidung wissen, sondern ich möchte eine kurze Begründung dazu haben.
Genau.
So, und das sollte machbar sein. Wir haben die sozialen Medien. Wenn wir beispielsweise einen Twitter-Kanal für die Schiedsrichter einrichten und sagen, das ist nur, da sitzen unten zwei, drei Jungs, die das Schiedsrichterwesen kennen, sie quasi bei der Entscheidung dabei sitzen, das ja mitbekommen, aufgrund dieser Faktenlage haben wir so und so entschieden. Bumm, raus, Tweet ist raus. Oder X, oder wie man auch immer dann sagt. Ne? So, dadurch wird zumindest die Info nach draußen gebracht. Natürlich kann man auch, wie bei der NFL, das Ganze übers Mikro machen. Geht auch. Ich möchte nur eins. Während diesen 90 Minuten möchte ich mitgenommen werden. Ich bin der Zuschauer und interessiere mich für das Spiel und möchte auch auf eine gewisse Art und Weise den Respekt haben. Dafür, dass ich Zeit und Geld ja auch investiere, um diese Spiele zu schauen.
Ja. Absolut.
Ne? Und in der Zeit der Transparenz, weil Social Media alles irgendwie offen darlegt und wir so viel Zugang zu Informationen haben, finde ich, ist das einfach die gemeinsame Weiterentwicklung. Gib mir eine Begründung. Natürlich werden sich Menschen daran reiben, aber es gibt eine Orientierung. Und so wirst du im Dunkeln gelassen. Und da habe ich mitgegeben, gib mir das bitte während den 90 Minuten, weil nach den 90 Minuten haben die meisten abgeschalten. Mhm. Und dann entwickelt sich eine Welle, die nicht mehr aufzuhalten ist. Die wichtigsten Menschen bei einer Übertragung ist nicht der Experte, ist nicht der Moderator, meiner Meinung nach. Es ist der Kommentator. Mhm. Er setzt die Stimmung, er bewertet auch das Spiel oder führt durchs Spiel. Und in dem Fall Kommentator, und wenn es noch einen Co-Kommentator gibt, okay, die brauchen diese Begründung. Denn ja. sie sollten diese ja auch neutral Stimmt. weitergeben. Und letzten Endes sind diese zwei Menschen, oder wenn es nur ein Kommentator ist, meinungsbildend. Ja, ja. Und da muss man aufpassen. Wenn ich sage, ja, ich verstehe das überhaupt nicht, was der Schiedsrichter da irgendwie entschieden hat. Ja, dann muss ich mir aber auch bewusst sein, das nehmen ganz viele Menschen da draußen auf. Und dann entwickelt sich eine Welle. Wenn ich jetzt aber die Begründung habe und ich bin kein ausgebildeter Schiedsrichter, dann ist es extrem schwer, eine fundierte Meinung daraus zu haben.
Eine kurze Nachfrage dazu noch. Absolut. Es gibt ganz oft, oder ja doch, relativ oft inzwischen schon, die Situation, dass ein Tor zurückgenommen wird. Zuletzt habe ich eine Szene im Kopf von Bayern gegen Werder, war das. Ob, vielleicht erinnerst du dich, das erste Tor ist zurückgenommen worden, weil im Vorfeld es ein Foulspiel an Jamal Musiala gab. Dass man pfeifen kann, es war, ja. fand ich, es war okay, das zu pfeifen, aber es war jetzt für mich kein tausendprozentiger Pfiff, vor allem wenn du auch die Zeitspanne siehst, bis zum Tor, wo du sagst, das war jetzt so, dass das ganz klar dieses Tor so krass beeinflusst hat. Das hat man immer mal wieder und oft ist es so, dass die Spieler auf dem Feld, und du bist ja auch selber Ex-Profi, das überhaupt nicht auf dem Schirm haben ja. und sich überhaupt nicht beschweren, weil sie gar nicht verstehen, was wird denn da überhaupt überprüft. Das ist doch nun wirklich auch ein Aspekt am Videoschiri. Klar kann er insgesamt mehr Gerechtigkeit bringen und das wird er wahrscheinlich auch oder tut er auch, aber das ist doch Quatsch, oder nicht?
Das Schöne ist ja, durch den VAR haben wir natürlich Möglichkeiten, viele Dinge gerechter zu machen. Ich finde aber auch, wir dürfen es nicht übertreiben. Genau ja. solche Sachen, wenn es keine Beschwerde gibt, von irgendwelchen Spielern, ja, dann lass das Spiel weiterlaufen. Warum soll ich denn da noch irgendwas suchen, ja. was gar nicht da ist? Der wichtigste Punkt ist, wir müssen wieder zusammenkommen. Ich merke, dass in vielen Parteien einfach so die Medienschaffenden auf der einen Seite, die Sportler auf der anderen Seite, die Fans, wir entfernen uns für einen Mannschaftssport. Das ist ein Wir-Gefühl. Wir müssen wieder näher zusammenkommen und dafür ist aber auch zum einen für die Schiedsrichter wichtig, dass sie mehr Transparenz erlauben, dass die Medienschaffenden und Fans auch wissen, woran sie sind. Die Medien müssen darauf achten, dass sie meinungsbildend sind und nicht vielleicht schnell draufhauen. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, aber aus Fansicht zu akzeptieren und zu wissen, es wird nicht trotz VAR immer 100% richtig entschieden. Es ist immer noch ein
Hilfsmittel,
eine Verbesserung, aber wir werden nie 100% erreichen. Niemals. Mhm. Und das ist auch gar nicht mein Ziel, sondern es wird weiterhin Entscheidungen geben, woran wir uns reiben können, sollen, dürfen.
Das macht es ja irgendwo auch ein bisschen aus, ne? Aber wenn du die Leute halt null mitnimmst, dann entsteht ganz viel, die Leute sind ja gerade sowieso auch durch die Politik und viele Dinge, die international gerade passieren, die nicht gut laufen, haben sowieso das Gefühl, die da oben, ne, die machen im Kämmerchen ihre Pläne, die Schweine da oben. So, und das zieht sich ja dann bis in den Sport, dass du direkt Leute hast, die dann irgendwie so rumschwurbeln irgendwie, das wurde doch da wieder so und so gedreht im Kölner Keller. Das kriegst du natürlich mit Transparenz behoben. Ganz klar.
Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, ich möchte eben nicht aufgrund solcher Situation ein Zitat raushauen, das dann irgendwo steht und vielleicht in die falsche Richtung aufgenommen. Da gibt es dann ja immer eine Dynamik, dass sich daraus entwickelt, sondern
absolut, genau. Ja.
Meine Rolle, in der ich bin, muss immer ein Weil am Ende, also meine Einleitung haben. Ich kann nicht einfach sagen, ja, das ist keine Fehlentscheidung. Und Punkt oder eine Aussage dahinter packen, ne, ein Ausrufezeichen, sondern es muss immer das Wörtchen weil dazukommen. Das ist meine Aufgabe, es zu sehen und damit auch zu begründen. Selbst wenn ich nicht weiß, muss ich es trotzdem irgendwie kommunizieren. Bedeutet, ich bin automatisch länger als alle anderen, ja, wenn ich es erkläre. Aber das ist mein Anspruch, weil es fundierter ist.
Ist total schade, weil wir haben bei der Gästekurve super Zitat-Kachel-Vorlagen.
Ich liefere dir keine.
Eine Scheiße. Dann denken wir uns einfach wie immer irgendwas aus, Schiffi. Was der Gast gar nicht gesagt hat. Und dann können ja die Leute die Folge hören und gucken, ob das stimmt oder nicht. Machen wir so ein kurzes Ratespiel. Nee, genau. Alles gut, ja. Ja, spannend, ey, spannend, ja. Ach so, und eine wichtige, jetzt kommen natürlich noch zwei wichtige Fragen. Schiffi ist ja FC-Fan. Steigt der FC eigentlich ab? Einfach so aus dem Nichts, aus der kalten Unterhose kommt diese Frage.
Oh Gott, ey.
Also die drei unten machen es ja jetzt logischerweise unter sich aus. Da bin ich schon auch der Meinung, dass da keiner mehr mit reinrutscht.
Du überlegst aber schon so lange, das ist nie gut.
Naja, ich warte drauf, ob du selbst formulierst, dass die Relegation gegen Steffen Baumgart kommt.
Das ist genau das, was ich seit Wochen sage und Matthias will es mir ausreden.
Nee, so. Ich glaube, dass der HSV ist irgendwie, ich habe es im Urin, dass die direkt aufsteigen. Weiß ich nicht, gibt es jetzt auch, ich glaube, es gab nur einen Trainer, den sie holen konnten, der das mit denen direkt schafft in der jetzigen Situation.
Ja.
Und das ist Steffen Baumgart.
Und du sagst, wer geht dann in die Relegation aus der zweiten Liga?
Kiel oder
Kiel. Was? Ja, irgendein Verein aus dem Norden, weil die sich irgendwie überlegt haben, Norddeutschland ist irgendwie da schlecht vertreten. Hannover, Kiel, Hamburg. Kiel könnte ich mir schon gut vorstellen.
Also ich kann es mir schon auch gut vorstellen, dass der HSV direkt hochgeht. Keine Frage. Ja. Ich sag mal, für die Spannung nach der offiziellen Saison macht natürlich so eine Relegation schon echt Laune und Vorfreude. Ja.
Das ist halt wie ein Drehbuch.
Genau. So. Was aber automatisch bedeuten würde, einer der großen Spieler nächste Saison zweite Liga. Also wenn man sagt, okay, es geht um die Attraktivität und das ist jetzt auch nicht abwertend gegenüber Holstein Kiel gemeint, aber wenn halt Holstein Kiel gegen den FC in der Relegation spielt, der FC bleibt drin mit dem HSV und Köln, das sind dann halt schon zwei große Traditionsvereine.
Attraktivität in der ersten Liga, trotz Köln, das ist doch toll, Schiffi.
Matthias, es ist gut jetzt.
Ja, super.
Ich habe auch meine Grenzen
hier. Ich bin immer sehr, sehr gerne beim FC. Also stimmungstechnisch sensationell.
Ist so
schön dort.
Wir waren sogar schon mal zusammen da.
Siehst du.
Ja, das war auch
was. Da hat der Matthias ganz alleine die Stimmung runtergezogen. Ja,
das stimmt.
Mit dem Dortmund-Trikot bei uns im Blog.
Weil ich zu laut geschimpft habe. Naja,
ja.
Gut. Schiffi, hast du noch Fragen auf deinem Zettel an unseren Gast? Ich habe nämlich, das ist ein Beweis für eine gute Folge, wir schreiben uns vorher mal Fragen auf.
Und
ich habe das erste Mal nach 45 Minuten drauf geguckt. Das bedeutet, war ein schöner, guter Flow. Und bei mir ist eigentlich nichts mehr übrig. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, das Stichwort Hot Takes. Für die das noch nie gesehen haben, guckt doch gerne mal die DAZN Champions Week. Exzellente Sendung. Und Sepp Kneißl ist immer unser Mann da für die Hot Takes. Wie viele dieser Hot Takes, die du da über die ganze Saison so rausgehauen hast, sind schon in Erfüllung gegangen?
Maximal 5%.
Ja. Ich muss ja auch immer so Voraussagen machen, wie die Spiele ausgehen, und lag jetzt wieder auch mit Bayern falsch. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Bayern rausfliegt und Sociedad vielleicht zu Hause doch nochmal irgendwie das Ding dreht gegen PSG, aber
nee, das war klar.
Beides völliger Quatsch gewesen. Naja, gut. Okay, ist ja in Ordnung. Schiffi, hast du noch was?
Ich habe noch was, und zwar, du hast ein paar Jährchen in London verbracht, wie wir anfangs besprochen haben, und ich als großer London-Fan und Befürworter würde gerne wissen, was hast du in London geliebt, was hast du gehasst?
Sehr gute Frage. Arsenal London hat er gehasst?
Ja.
Stand im Vertrag.
Also, eigentlich gilt diese Antwort für beide Fragen, die Anonymität, dass du auf der einen Seite wirklich ungestört und ruhig durch die Straßen gehen kannst, auf der anderen Seite kannst du dich da auch schnell einsam fühlen. Die Stadt ist meine absolute Lieblingsstadt, auch wenn ich Düsseldorf echt geliebt habe. Ja, sorry.
So, Matthias.
Der Mann hat Geschmack.
Retourkutsche.
Und einfach durch die Straßen zu laufen. Also dieses Gefühl, und ich habe wirklich viele Städte gesehen, ist einfach speziell. Jeder, der in London war, die meisten würden sagen, stimmen mir zu. Was habe ich gehasst? Da gebe ich dir jetzt zum Abschluss eine schöne Anekdote mit. Meine erste, es muss was mit Essen zu tun haben. Safe.
Ja, bitte.
Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, Jahr 2000 bin ich dann am 1. Juli rübergeflogen und ich war in meinem ersten Jahr in einer Gastfamilie eingeplant, war ja damals 17. Und hat die auch vorher kennengelernt. Und die Dame des Hauses war auch gleichzeitig in der Kantine des Vereins angestellt. So, ich natürlich, Kantine, sensationell, kriegst du immer gutes Essen. Mhm. Komm dort an, schon natürlich viel geheult, weil Familie zurückgelassen und Heimweh und blablabla. Und komm dort an und sie, ach, Darling, magst du ein bisschen was essen? Ich so, ja, gerne. Magst du Nudeln? Oh ja, gerne nehme ich Nudeln.
Oh, Vorsicht.
Kannst ja nicht viel verkehrt machen, auch nicht in England. Mhm. Dachte ich. So, dann kam diese Packung Nudeln raus, auf den Teller. Und ich dachte mir, okay, portioniert halt. Ich esse gerne, vielleicht macht sie ein bisschen mehr rein. Nimmt diesen Teller, packt ihn in die Mikrowelle, stellt da irgendwie 10 Minuten ein, holt diesen Teller aus der Mikrowelle raus, macht Ketchup drüber und stellt ihn mir hin. So, und ich dachte, dass die ernsthaft in der Kantine auch kocht. War aber dem nicht so, ne? So, war ja recht schnell klar.
Alles Mikrowelle, ja.
Klar. Kurz meine Eltern angerufen, könnt ihr mir bitte 5 Gläser Nutella schicken? Ja. Ich mache einfach über alles Nutella drüber. Das waren meine ersten 4 Wochen. Alles, was zu Hause da gegessen wurde, überall nur Nutella drüber. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Toast. Seit dieser Zeit habe ich nie wieder so viel Toast mit Nutella gegessen.
Geil, als Leistungssportler.
Als Leistungssportler, genau.
Ja, stimmt.
Unfassbar. Ja, damit ist die Frage mehr als gut beantwortet. Jetzt ist mein Zettel ist abgearbeitet.
Das ist schön.
Ich danke dir.
Das Tim Melzer Menü.
Tim Melzer Menü. Heute mit Nutella und Mikrowelle. Lecker, lecker. Hm.
Was? Ihr habt ja noch nach 2 Liedern gefragt, ne?
Ja.
Ja, 2 Lieder brauchen wir noch.
Komm. Also, weil ich einfach früher die Band einfach mochte, ist mein absolutes Lieblingslied ist Wonderwall von Oasis.
Jawohl.
Boah, sehr gut.
Und dann habe ich aber noch von Marvin Gaye What's Going On.
Sehr gut.
Ich bin so ein Motown-Lover.
Ja, boah, großartig. Beides tolle Songs, völlig verschiedene Zeiten, aber groovt beides. Das ist sehr, sehr gut. Das machen wir.
Ich packe es in diesem Moment auf die Playlist, wenn die Folge erscheint. Das wird ja am Freitag oder, also wenn ihr die jetzt hört, dann ist sie ja schon erschienen. Aber seit Freitag 0:01 ist die online. Dann könnt ihr auch bei Spotify nach unserer Playlist, die ihr mit Sicherheit ja auch schon kennt, Gästekurvenschlager gucken. Und die ganze Play hatte übrigens der Kollege, wie hieß er nochmal, Morten, ich bin so unglaublich schlecht mit sowas, ja, doch Morten hieß er, hat er auch geschrieben, dass er zur Motivation immer unsere Playlist hört.
Ja geil, hör mal.
Und wir haben dem kein Geld dafür gezahlt, also nur 10 Euro, also von daher ist ja quasi nichts.
War der Kaffee wieder verstanden. Drin.
Ja genau. Ja gut, Sepp, es hat uns große Freude bereitet.
Ja,
vielen
wirklich
Dank,
großartig,
dass du dir die Zeit genommen
Dank.
Hast.
Mir
es
auch.
War ja wirklich alles dabei. Und wir drücken dir für alles, was demnächst noch kommt. Die Saison ist ja noch eine Weile. Jetzt kommt ja die Crunch-Time. Die Daumen. Und ja, wir sehen uns spätestens in der Champions Week mit den Hot Takes.
Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ich auch ausschweifender werden konnte. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden. Aber,
sehr gern.
Ist ja ein Podcast. Ich freue mich dann drauf, ja. Wenn ich Freitagmorgen um 6.38 Uhr im Gym auf der Couch sitze. Und
mit Morten zusammen,
mit,
ja.
Mit Morten in Kaffee
Mensch, Morten, du auch hier.
Und wir gemeinsam die Folge nochmal anhören.
Schön.
Großartig.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Danke. Schiffer, sag noch was Dummes zum Schluss, bitte.
Jetzt gibt's Nudeln mit Ketchup. Haut rein, euer Udo.
Sports Social Podcast Network.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.